Yeah, erlesene Runde zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samtlich, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Hallo und herzlich willkommen zum Leuchtturm der sinkenden Deutschrap-Medienwelt, der Rap-Stammtisch, Folge 18. Ich grüße euch, David und Torben. Wie geht's euch, Jungs?
Hey, Leo. Mir geht's ganz gut.
Einen schönen guten Abend, Leo. Was für eine schöne Anmoderation.
Finde auch stark.
Ja. Ja, wurde so ein bisschen darauf hingewiesen, nachdem jetzt irgendwie Rap.de und nur Rap.de so ein bisschen, ich sag mal, den Bach runtergegangen sind, dass der Rap-Stammtisch weiterhin, ja, ich sag mal, Reviews und alles mögliche Sonstige zu Deutschrap wenigstens ins Mikrofon ballert. Zwar nicht geschrieben, aber immerhin.
Ja, ich weiß nicht genau, wie sehr wir leuchten, aber wir sind auf jeden Fall schon so ein Fels in der Brandung.
Ja. So ein richtig schön abgespülter Fels, aber auch schon so ohne Ecken und Kanten.
Manchmal ist auch sehr viel Flut, dann sieht man ihn gar nicht mehr so sehr. Ja. Also dann ist er ziemlich untergetaucht, aber wenn wieder Ebbe kommt, so dann.
Arne. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der neue Haiti-Song super ist. Das ist das Thema, mit dem wir starten wollen.
Was sonst? Ja,
was safe, sonst? Natürlich war, Haiti, was sonst?
War auch safe so, um einfach dabei zu bleiben, so, das war halt so mein scheinendes Licht am Wochenende, Alter, wie oft ich diesen Song einfach nur gepumpt habe, so, um wieder ein bisschen in Happy Mood zu kommen. War fantastisch.
Habt ihr bei dem Song so ein bisschen die Wahrnehmung, dass sie ihren Stil nochmal so ein bisschen geändert hat, in dem, wie sie den Song jetzt gemacht hat?
Nee, ich würde nicht sagen, dass sie ihren Stil geändert hat, aber ich glaube, sie betont eine Facette von ihr, die sowieso schon die ganze Zeit da war, jetzt nochmal ein bisschen krasser. Also, ja, auch so ein bisschen mehr zu fronten und wirklich die Szene auch so ein bisschen fast schon wieder so zu kritisieren und so in die Richtung, finde ich eigentlich ganz geil. Finde ich gut, wenn sie sich nicht zu sehr nur um sich selbst dreht, sondern auch sich positioniert quasi so in diesem Rap-Business.
Ja, safe sehe ich voll den Punkt. Ich finde auch nicht, dass sie den Stil jetzt an sich krass verändert hat, aber ich finde so der Punkt oder ein anderer Punkt, den sie halt auch, der immer schon da war und den sie jetzt nochmal krass verstärkt hat, ist halt auch einfach in dem Fall Reimketten zu schreiben und einen sauberen Flow zu suchen. Ich glaube auch nicht, dass sie dafür sich jetzt krass anstrengen musste oder so. Ich glaube nur, es macht ja den größten Teil der Zeit halt keinen Spaß, Sonnenmucke zu machen, aber ab und zu kommt es dann halt mal raus und das fand ich bei dem Song auf jeden Fall krass.
Ja, das ist auch das, was ich jetzt meinte mit Stiländerung, weil wir jetzt, zumindest kann ich mich jetzt nicht mehr bewusst daran erinnern, wann ich zum letzten Mal einen neuen Haiti-Song gehört habe, der wirklich auch so ein richtiger Rap-Song ist. Der Refrain ist eigentlich quasi auch gerappt, was man auch generell gerade im Deutschrap eigentlich fast ja überhaupt nicht hat.
Das stimmt.
Und das, was du natürlich auch sagst, dass irgendwie die inhaltliche Ebene nochmal ganz anders ist, als wir es normalerweise von Haiti-Songs gewöhnt sind, nämlich, dass sie eher auch mal nach außen schaut und nicht nach innen. Ne? Ich fand da auch eine Zeile auch relativ spannend und wollte euch mal fragen, wie ihr die Zeile versteht und wahrgenommen habt. Und zwar, jede Bitch macht jetzt auf DIY, doch es gibt auch kein Zurück für Gina Wild. Wie habt ihr das denn verstanden?
Hab die Line einfach nicht verstanden. Ich habe aber auch nicht gesucht, ob ich die Referenz finde. Ich musste halt einfach nur ein bisschen lachen, weil es kommt halt so willkürlich dieser Name reingedroppt, aber ich hab's nicht gegettet.
Hast du da was erkannt, Torben?
Na, die Line ist aber auch irgendwo bei mir hängen geblieben. Vielleicht auch wirklich einfach nur, weil es so ein Name-Dropping war, aber auch die Art und Weise, wie sie es sagt, so im Song, hat irgendwie besonderen Ausdruck gehabt. Ich weiß nicht genau, ich überlege mal so ein bisschen laut. Ne, sie sagt ja auch nicht, es gibt kein Zurück für Michaela Schaffrath, so wäre auch ein scheiß Reimwort so gewesen. aber es geht ja um die Kunstfigur quasi. Und eine Kunstfigur, die DIY-mäßig sich selbst einen ganz schön großen Namen in Gesamtdeutschland aufgebaut hat, und bei der aber ganz klar ist, mit der ist jetzt dieses Bild so verbunden. So, also
okay.
Ich weiß zwar nicht genau, was sie damit jetzt anderen Rapperinnen und Rappern irgendwie so sagen will oder anderen Musikerinnen und Musikern so, aber vielleicht so von wegen, du machst es selbst, du baust ja schon dein Bild oder deine Kunst selber auf, aber es kann halt sein, dass eine eine Fanbase oder eine Hörergemeinde dich dann auf etwas festnageln wird, wie du dich aufgebaut hast, und es schwierig ist, sich zu verändern.
Vielleicht okay, in also so, so ein bisschen so Kunstfigurmäßig und oder beziehungsweise, dass man sich nicht mehr ändern kann. Das ist ja bei Haiti zumindest nicht so. Ich habe es tatsächlich eher so ein bisschen gesehen, auch schon so eine Richtung, aber kann man ja vielleicht auch mal sagen, vielleicht weiß das der eine oder andere tatsächlich jetzt auch nicht mehr, weil das die Figur Gina Wild ist jetzt vielleicht auch, ja, vielleicht jetzt nicht mehr ganz so bekannt, aber
stimmt, klar.
Die ist, glaube ich, damals auf jeden Fall die größte Deutsch, im deutschsprachigen Raum Porno-Künstlerin gewesen. Macht ja, glaube ich, nichts mehr. Und ich glaube, Heidi meint vielleicht auch einfach damit, dass viele irgendwie jetzt vielleicht komische Moves machen oder vielleicht sehr, ja, ich sag mal, irgendwas machen, wofür sie sich nachher dann auch da, wie du es jetzt dann auch sagst, auch nicht mehr rauskommen. Aber jetzt vielleicht nicht aus der Perspektive, dass sie sich in einem KünstlerInnenbild fest einschränken, sondern ja, ich meine eher so dann halt eben den Pornobezug sehe, wo man denkt, okay, du hast dich hier quasi komplett freigestellt, sage ich mal, und alle werden das nicht vergessen, dass es so ist oder war. Eher krass, so ein bisschen negativ gemeint dann.
Das ergibt irgendwie mehr Sinn, auf jeden Fall, ja.
Ist halt ja, irgendwie, also war so meine Erklärung, aber ich verstehe auch genau, was du meinst. Ich weiß, ne, falls unsere Hörerinnen da was ganz anderes sehen, schreibt uns gerne mal bei, ich habe jetzt gerade extra nochmal geguckt, bei Genius ist dazu auch noch nichts eingetragen. I don't know. Und ja, um nochmal meinen Punkt abzuschließen, es passt ja auch ein bisschen zu dem, zum Refrain. Es ist fast schon wieder sweet, was ihr alles für die Klicks macht, oder ich weiß nicht mehr, wie der Reim war gerade, aber ich weiß auch nicht, auf wen sie jetzt genau anspielt, aber ich glaube, es ist eher so eine generelle Szenekritik, oder habt ihr da was Direkteres gesehen?
Nee, ich sehe auch nicht eher das gesamte Phänomen, was ja in den letzten Jahren auch irgendwie halt auch medial dann ein bisschen mehr begleitet wurde mit aufklärerischen Dokumentationen auf YouTube. Und ja, im Endeffekt ist ja auch das Deutschrap ist fresher denn je Meme. Das geht zwar eigentlich auf den Inhalt, aber es geht ja auch darum, dass diese Künstler halt so krass geklickt sind, weil sie eben Zeug klauen. Das ist ja auch etwas tut, was man für Klicks macht, so neben Klicks kaufen zum Beispiel. Daher.
Sie ist so auf so eine Ebene. Ich habe es irgendwie so ein bisschen, ich habe es gar nicht auf so Klickkäufer-Sachen gemacht, sondern einfach
okay,
so.
Okay, auch was sonst?
Also auch schon irgendwie, aber einfach, wie man sich sehr, ich sag mal so sehr nach einem Marketingplan irgendwie dann doch auf Social Media gibt, alles so auf dem Reißbrett irgendwie, du musst jetzt dieser Künstler sein, wo ja Haiti für mich auch ein kompletter Gegenentwurf ist, weil sie einfach ja, ich sag jetzt mal Social Media ADHS für mich verfolgt, weil so vieles so überfordernd, es vergeht kein Tag auf Instagram, wo Haiti nicht mindestens 20 bis 40 Story-Posts hat. Teilweise natürlich auch Repost, weil sie viel von den Fans auch repostet. Ja, aber das ist bei ihr aber für mich nach dem Eindruck eine gewisse Art und Weise Natürlichkeit, wie sie halt ist. Zumindest auch den Eindruck, den sich jetzt vermehrt bei mir eingestellt hat in den Interviews, den sie zuletzt vermehrt mal gegeben hat, was sie früher auch ja, nicht so wirklich gemacht hat. So sehe ich es vielleicht ein bisschen eher.
Ja, finde aufschlüssig, so habe ich das halt noch nicht gedacht, aber finde passt auch, aber daher auch daher einfach Top-Zeile, weil es passt halt viel rein, was man draus machen kann.
Ja, voll schön. Also ein Song, wo ja, man auch nochmal viel mehr reinlesen kann für alle Leute, die bisher keine großen Haiti-Fans sind.
Ja, ich glaube,
warum nicht, aber ihr könnt euch den Song natürlich auf unserer Rap-Stammtisch-Playlist anhören.
Ah ja, auf jeden Fall wichtig. Aber ich glaube, das ist auch so ein Ding, warum das, ich meine, der Song ist ja, glaube ich, auch ziemlich gut angekommen, zumindest habe ich von ganz vielen Leuten gelesen, dass sie ihn auch voll gepumpt haben.
Ja.
Und dadurch, dass sie jetzt halt auch mal ein paar Sachen, wie zum Beispiel so eine Kritik, alle können das zumindest als Kritik rauslesen, man kann halt noch verschiedene Sachen reindenken, aber das ist halt auch so, man für Haiti-Verhältnisse eine klare Message, mit der die Leute was anfangen können, das lockt ja auch irgendwie auf so einen Song, als wenn es halt, wie sonst bei ihr schon, auch halbwegs mystisch und eben nicht so klar strukturiert zugeht. Hier ist es, glaube ich, für alle leichter zugänglich, irgendwie den Haiti-Song mal zu feiern.
Und ich weiß auch gar nicht, gut, da muss man auch jetzt vielleicht auch super, super, super viel kennen, aber einfach so eine Kritik an, wie Klicks so im Generellen und wie Rap in Deutschland sich quasi dahingehend entwickelt hat mit diesem Social-Media-Game, habe ich in der Form auch, glaube ich, schon lange nicht mehr so richtig gehört. Das waren dann immer eher so mal, ja, ich würde sagen so Mikroelemente in dem ganzen Spiel, das gespielt wird und nicht so eine generell das Spiel ist eigentlich so, wie es ist, irgendwie gerade doof ist. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber ja, so ist halt auch schwer irgendwie zu formulieren, oder?
Ja, klar.
Also da spielen ja relativ viele Facetten mit rein irgendwie.
Wobei es da auch schon mehrere Leute gibt, die das immer wieder recht deutlich auch sagen und sich davon auch recht deutlich abgrenzen. Also ich muss zum Beispiel spontan an Marvin Game denken, der ziemlich klar sagt, wenn er sich solche Newcomer anguckt, die innerhalb von wenigen Wochen aufgebauscht werden und dann viele, viele tausend Klicks haben, wenn du es nur für den Fame machst, dann lass es ganz sein. Denn das ist nicht etwas, wo du dich nachhaltig als Künstler dann entwickeln wirst und auch eine Fanbase aufbauen wirst, die dich nachhaltig verfolgt und mit dir vielleicht auch so ein bisschen wächst. Sondern, ja, dann guck mal, das ist ja dann auch schon wieder nicht die Form von DIY, von Do-It-Yourself, die sie, glaube ich, auch meint, Haiti jetzt in der Zeile. So, von daher, es gibt da schon immer wieder Stimmen, die das voll kritisch ansprechen, dass das Do-It-Yourself, aber wenn es einfach nur eine Kopie ist von einem aktuellen Trend, dich auch nicht so krass weiterbringt. Gleichzeitig muss man aber auch irgendwie immer sagen, wenn es Newcomer sind, irgendworan musst du dich ja erstmal entlanghangeln. So. Und da ist es ja gut eigentlich, wenn du dich erstmal an etwas orientieren kannst. So. Wenn das dann halt aber schon als ein großer, fertiger Star dann irgendwie aufgezogen werden will, ist auch irgendwo lächerlich. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, sehe ich komplett, aber du oder Marvin Game, ich weiß es nicht genau, wer ist jetzt wessen Meinung, ich glaube, es ist eure geteilte Meinung, glaube ich, dann im Endeffekt. Aber ich glaube, vielen ist es auch einfach im Endeffekt auch völlig egal, ob sie jetzt irgendwie als Künstler wachsen, Fans mitnehmen oder in ihrer Musik reifen. Es geht ja vielen einfach auch nur eiskalt ums Geld.
Genau, würde auch sagen, das ist der Punkt.
Das ist mir scheißegal.
Du meintest halt so, die Aussage, da war halt drin so, wenn sie es für den Fame machen, aber du musst es halt nicht für den Fame machen. Du kannst es halt auch einfach, damit dir eine Villa kaufen kannst irgendwann, wenn es nice läuft.
Aber gehört das nicht automatisch mit dazu? Also das Geld braucht doch eine Reichweite und einen Bekanntheitsgrad.
Ja, aber nicht unbedingt mehr eine Fanbase, die auf Konzerte geht. Du brauchst eher halt Leute, die streamen. Deswegen geht es schon ohne, also zumindest wenn es halt so schnell geht, ich glaube, dann hast du halt erstmal, guckst du dann schon auf die Zahlen, als dass du dir Sorgen machst, dass du nicht Fame bist.
Wobei ich doch auch viel noch gehört habe, dass das Live-Geschäft ein unglaublich wichtiger Faktor darin ist, das Geld zu bekommen und eigentlich alle das auch immer mitdenken, wenn die ein neues Album machen, wie platziere ich dann noch die Tour dazu? Also ich weiß nicht, habt ihr da noch ein bisschen mehr Einsicht, dass alleine von den Klicks, alleine vom Spotify-Money sich nachhaltig aussorgen lässt?
Na, ich würde halt eher sagen, halt je kleiner die Artists sind, die Künstler sind, desto abhängiger bist du, glaube ich, wirklich von dem Live-Geschäft, weil da kriegst du erstens, wenn es halbwegs gut ausverkauft ist und sowas, passt das dann halt mit Gage und da wirst du halt auch zum Beispiel Merchandise sehr gut an deine Leute irgendwie los, die loyal sind und machst damit auch nochmal so extra Umsatz. So alles in so einem geballten Zeitraum, aber ich glaube, ab einem bestimmten Level von Spotify-Money bist du auch mit dem Spotify-Money gut und dann kann es sich, glaube ich, auch lohnen, eher die Arbeit in vielen neuen Output zu stecken, der ja auch wichtig ist, als dass du jetzt noch irgendwie anderthalb Monate durch Land reist. Also zumindest würde ich sagen, bei so jüngeren und neueren Leuten ist es, glaube ich, eher wichtig. So ältere Leute wie, keine Ahnung, Casper oder Matt Harry, ja, die haben ja, glaube ich, auch einfach Bock auf so riesige Touren zu spielen, haben ja diese Fanbase auch, die sehe ich da halt nicht, auch wenn die bestimmt genug Geld mit ihren Alben verkaufen
und Streams. Ja, die haben ja auch wirklich Fans auch erstmal mitgezogen und sind dann halt irgendwie, das war ja witzig, dass man es irgendwie in dem Zusammenhang dann auch irgendwie sagen kann, aber Casper und Materia, wie sie gewachsen sind und wie sie groß geworden sind, in deren Art und Weise ziemlich organisch.
Ja.
Ein anderes Projekt, dem ich gerne eigentlich sehr viel Geld in den Rachen geworfen hätte, aber es nicht mehr tun kann, weil es nämlich schon ausverkauft ist, das würde ich euch jetzt gerne kurz präsentieren. Es gibt nämlich mal wieder eine tolle Box zu bestellen. Ich hätte eine wundervolle Box total gerne bestellt. Und zwar von Dexter. Denn der junge Dexter, Produzent und Rapper ja gleichermaßen, wird am 13.11. ein Album raushauen, das sich Young Boomer nennt, was ich alleine vom Namen her schon großartig finde.
Okay. Und
in dem 50-Euro Doppel-Vinyl-T-Shirt-Bundle wäre halt auch noch eine, warte, ich muss kurz vorlesen. Genau.
Ich weiß schon, was drin ist. Ich finde es schrecklich.
Es ist ein exklusiver Weißwein drin. Der Young Boomer Wein ist ein Cuvée aus weißem und braunem Wunder.
Oh nein, oh Gott.
Hallo, vom guten Weingut Karl Heidle. In der Piccolo-Flasche. Kommt in eigens designtem Etikett passend zum Album. Ich bin Fan.
Okay, ich bin noch nicht so Fan. Dexter hat ja auch schon einen neuen Song vom Album rausgebracht. Ich glaube, die hieß Gold. Genau. Da habe ich eigentlich, wir haben ja neulich, ich glaube, letzte oder vorletzte Ausgabe, ich glaube, es war nicht der mit Nelle, sondern davor, haben wir auch schon über Dexter zwischen halt Produzent sein und Rapper sein geredet und hat sich im Song Gold für mich halt alles so bestätigt. Ich fand es halt technisch schon wieder nicht so überragend. Und ey, mich hat das Cover, ich mag das Cover von Young Boomer. Also ich mag das Cover nicht, ich mag den Titel mag ich ja auch nicht. Was? Aber wird schon okay werden. Ich meine, Dexter ist halt ursympathisch natürlich.
Ich bin auch einfach, keine Ahnung, vielleicht ist, weil die Sympathie so groß ist, ich bin einfach unfassbar verliebt. So, auch ich finde das Album geil, ich finde die Schriftart irgendwie geil. Ich mag das gerne. Ich finde, es ist ein sympathischer Typ. Aber
Leo, hast du noch eine Meinung? Zielgruppenanalyse, ja genau, funktioniert.
Ja, genau.
Mir ist safe noch was zu diesem Dexter-Album eingefallen, was irgendwie schon voll lange zurückliegt. Aber ich muss gerade noch live im Internet recherchieren. Da ist es aber auch schon. Das habe ich auf Twitter einfach gar nicht aufgeklärt. Aber ich habe da mal in einem Bildtweet gefragt, welcher Rapper in einer quasi in einem Satz aus einer PR-Mitteilung gesucht wird. Das haben auch Leute drunter kommentiert, aber sie haben mir nicht erraten. Die Zeile war, es bezog sich halt auf die Album-Promo, ein Album voll mit progressiven, gelassener Rap von einem Multitalent, das Bürgerlichkeit und Rap-Zeitgeist mühelos auf einen Nenner bringt und genau dadurch so einzigartig klingt. Abgesehen davon, dass da halt wirklich ein Schreibfehler einfach drin ist. Jo, das war die Promo für Dexy.
Im Ernst? Ich habe bei deinem Tweet noch gedacht, du hast es halt einfach so geschrieben, lässt die Leute jetzt raten und in Wirklichkeit war es für nix eigentlich eine Promo. Du hast es dir selbst ausgedacht.
Ob ich Zeit reinstecke, da selbst mir was auszudenken. Ich fotografiere nur Texte ab.
Ich meine, die Promo-Agentur, die hat auch immerhin 5 Minuten gebraucht, um den Text zu schreiben. Also
wahrscheinlich.
Wow. Nice.
Endlich nice. Mit was wird das Bürgertum vereint?
Das vereint Bürgerlichkeit und Trap-Zeitgeist. Bringt es mühelos auf einen Nenner.
Endlich.
Ja, aber ich sehe auf jeden Fall, es kam ja auch schon auf Twitter der Vorschlag und ich könnte mich vielleicht bis zum nächsten Mal drum kümmern, dass ich mittlerweile ist mein Postfach auch sehr voll von solchen PR-Mitteilungen, dass ich einfach mal als Quiz ein paar raussuche und die dann euch hier anbiete und dann könnt ihr raten, welcher Rapper oder welche Rapperin gemeint ist.
Ja, auf jeden Fall, das ist geil.
Hab richtig Bock drauf.
Das ist schön. Ich will nur einmal noch ganz kurz.
Also wenn man es komplett offen raten lässt, ist es, glaube ich,
einfach dann wird's nicht, schwer.
Nicht lösbar.
Ja.
Mit Vorschlägen kann ich es mir schon vorstellen. Also gut, kann man auch schwer machen, aber es ist, glaube ich, aber auch schwer, Vorschläge rauszusuchen für dich, David, weil im Endeffekt können wir das immer mit so einer Meta-Lösung, nämlich wenn wir wissen, welche Alben so ungefähr anstehen könnten.
Ja, ne? Denkst du, ich kann das nicht umgehen? Also so Pressemitteilungstexte und so, die findet man auch ganz gut archiviert. Das ist überhaupt nicht das große Problem. Das müssen keine krass aktuellen Dinger sein.
Okay, ich sehe schon.
Brücke wäre zu einfach.
Ich freue mich.
Ja. Auf jeden Fall. Wir machen ein neues Quizformat daraus. Finde ich sehr gut. Ich will nur, was das Young Boomer Album angeht, nur noch mal ganz kurz darauf verweisen. Wir haben Features von El Guni, Lugalli und Nine, Fatoni, Lackmann und Döll. Also
halt das, was man erwarten kann, sag ich mal.
Aber es sind schöne Kombinationen. Ich mag die. Ich habe da Lust drauf. Gut, aber ich merke schon, damit kann ich euch nicht so groß begeistern. Wollen wir Gold?
Was heißt, es ist ja noch ein bisschen bis wann, irgendwann November hast du gemeint?
Na, 13. glaube ich.
Genau. Mhm. Aber ich erkläre mich erneut dazu bereit, nachdem ich das letzte Mal quasi so ein bisschen schwurbelig umgangen bin, auf eine Straight Love Challenge ein für das Dexter-Album.
Nice. Ja. Das ist doch fair.
Ja.
Finde ich, ist jetzt nicht so die große Herausforderung eigentlich, aber ich glaube, du wirst es schaffen.
Für mich schon. Sag's, wie es ist.
Sehr gut.
Um nochmal zu erklären, die Love Challenge ist, oder die Person, in dem Fall ich, muss das Album hören und muss die auf Top Will Kommen Raus positiv rezensieren bei der nächsten Rap-Stammtisch-Folge. Ja, in dem Fall ist es vielleicht nicht die nächste Rap-Stammtisch-Folge, sondern die Rap-Stammtisch-Folge in, das sind 4, 5 Ausgaben. Wir machen alle 2 Wochen eine Folge. Ja, das dauert noch ein bisschen. Vielleicht hat es bis dahin jeder vergessen. Erinnere mich dran, Torben.
Mache ich. Und es muss ja auch nicht bedeuten, dass du auf Teufel komm raus das gut rezipierst, sondern dass du wirklich
genau,
einen so differenzierten Blick dabei warst, dass du einfach positive Sachen für dich findest, weil irgendwas wird es auf jeden Fall geben. So.
Oh, soll ich jetzt schon mal meine Rezension machen für das Dexter-Album?
Du darfst nicht sagen, dass die Beats gut sind.
Ja, genau.
Das zählt aber zur Challenge dazu, es ist safe nicht erlaubt.
Feature-Gäste sind auf jeden Fall auch mit guten Beiträgen auf jeden Fall. El Guni auf jeden Fall richtig nice.
Und neben dem Album den gewissen Pep.
Ja, genau, den gewissen Pep. Dann würde ich einfach, glaube ich, mal mit El Guni weitermachen.
Starke Überleitung.
Hä? Ja, weil, was heißt hä? Ey, 5 Jahre Grape Tape jetzt gewesen.
Oh ja, stimmt.
Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, weil das irgendwie so, das war so das Album für, wie hat man diese, für die Cloud-Rap, seht die Anführungszeichen, die ich gerade in die Zoom-Konferenz reingemacht habe, nicht? Zeit, die irgendwie diesen kuriosen Namen bekommen hat und irgendwie gefühlt 8 Jahre angedauert hat. Aber aus dieser Zeit auf jeden Fall eins der bedeutendsten Werke, würde ich mal sagen. Ja. Dass ich mir auch nochmal angehört habe und auch nochmal gesagt habe, ey, das hat auf jeden Fall immer noch genug Flair, dass man es anhören kann und es auch Spaß macht.
Da ist ja zum Beispiel auch Sosa mit Harry Quintana dabei. Das ist ja ein richtiger Untergrund-Hit geworden eigentlich. Aus eben dieser Phase. Und ich finde dafür, das ist ja auch einfach am Anfang, und wann ist Grape Tape rausgekommen? 2015 dann, bei 5 Jahren. Dafür, dass es damals auch noch voll viel belächelt wurde, ist es dann künstlerisch doch zeitlich relativ wertvoll geblieben, finde ich so. Es hört sich halt wirklich immer noch nice an.
Ja, auf jeden Fall. Wie hast du das damals mitbekommen oder gehört, Torben?
Relativ wenig nur. Das ist am Anfang so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich weiß auch nicht, ob ich mich von diesem Label Cloud Rap so ein bisschen erstmal habe abschrecken lassen. Aber am Anfang konnte ich mit Guni gar nicht so viel anfangen. Was waren da noch so für Knaller drauf? Also Sosa kenne ich jetzt auf jeden Fall auch.
Also es gibt halt noch ein witziges Casper-Feature auf jeden Fall bei Geboren damit.
Ah, richtig. Na klar.
Und ich, also für mich einer der Favorite Tracks, auf jeden Fall auch Rari Gelb. Es gibt halt auch fantastische Remixe noch davon. Ich glaube, einer ist sogar von Dexter im Remix. Krasser Song einfach.
Ja, ich glaube, ich habe es gerade geguckt, dass scheinbar ist das Grape Tape komplett bei Spotify nicht zu erhalten. Also man kann, also es war damals ein Free-Download und das war jetzt auch nicht die allerheißeste Spotify-Zeit, wo das quasi so der Standard für alles war.
Muss eine Untergrundlegende bleiben. Finde ich gar nicht schlecht.
Ja. Ultraviolett, der letzte Song war auch auf jeden Fall ultra krass. Nebel, keine Euros, auch Hits, Hits, Hits.
Ja, aber auch Lobby, ich schmeiß lila Scheine durch die Lobby, ist halt auch so ein, also allein die Hook ist so krass. Ja, also in der Zeit, als es rauskam, haben wir es damals schon richtig viel gepumpt irgendwie.
Ich habe es auch oft gehört. Ich bin tatsächlich so ein bisschen hooked erstmal gewesen. Das war mein Grund zumindest, erstmal reinzuhören, weil tatsächlich das Cover von Griffizzle No Whistle gezeichnet war oder ist.
Stimmt.
Schade, dass der nicht mehr so richtig was macht. Das ist eigentlich.
Nee, ich glaube, der hat sich jetzt auch mittlerweile verabschiedet. Nochmal die letzten Sachen, die er rum hatte, bei sich ins Store gepackt. Ich glaube, der hat halt schon mehr oder weniger offiziell gesagt, keinen Bock mehr.
Ja, schade eigentlich.
RIP.
RIP, ja. Ich habe extra noch mal irgendwann mal Cartoon-Sammlungen von ihm gekauft, weil ich dachte, vielleicht hat er mit den 15 Euro, die ich ausgegeben habe, hält er noch mal dran. Weiter. Ja. Interessante Nische auch im Endeffekt, ehrlich gesagt, Deutschrap-Cartoons.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dafür hat es ja schon relativ weit gebracht, ne? Und was man vielleicht auch sagen
weiß
muss...
Weiß ich halt nicht. Hat halt immer für die Schluss auch schön was gemalt. Da ist ihm wahrscheinlich auch seine finanzielle Säule des Monats weggebrochen, fürchte ich.
Eine finanzielle Säule ist aber eine relativ kleine, schwache Säule, würde ich vermuten. Eine, die nicht so stabil ist.
Ja, also was hat er bekommen? 50 Euro oder so oder 100 oder so. Also.
Weiß ich nicht. Aber bestimmt nicht viel mehr.
Ja, aber das ist ja, also ich glaube, dass er leider nicht so viel Geld verdient hat und dann das regelmäßig, was du machen konntest, auch nochmal, naja, ist ja auch egal, da wollen wir nicht lang drüber spekulieren. Schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Umso schöner, dass es El Guni noch gibt, der sich auch musikalisch, glaube ich, echt nochmal auch krass weiterentwickelt hat, den wir jetzt, den ich jetzt zuletzt gehört habe, auf einem Song meiner Favorite Punkrock Deutsch irgendwas Band, The Screenshots, die wahrscheinlich, ich sag mal, den Titelsong zu ihrem kommenden Album, keine Ahnung, rausgebracht haben, wo El Guni als Feature dabei ist. Und das ist tatsächlich auch einfach mehr oder weniger ein, ja, ich weiß nicht, ob das noch Punkrock oder Rock ist. Vielleicht kann David nochmal zu der Klassifizierung mehr sagen. Und
ja, El Guni auch Indie-Rock halt. Hm? Indie-Rock würde ich, die Screenshots mal labeln und auf jeden Fall diesen Song.
Ja, und wie gesagt, El Guni hat auch seinen sehr interessanten Part drauf, wo er auch, sagen wir mal, so ein bisschen abseits, wie er normalerweise, ich sag mal, einen Part rappen würde, weil es ja auch fast schon ja gesungen quasi ist. Oder?
Ja. Safe. Safe. Hat sich da ganz gut eingefügt in das Dreiergespann, was die Screenshots ja bilden mit Dax Werner als Stimme. Ich fand Gunis Part hat super dazu gepasst, weil es nicht so krass befremdlich, dass so halt ein Autotune-Rapper auf einmal da reinkommt. So, es war gut gemacht.
Ja. Ist auch meiner Meinung nach ohne Autotune, oder sein
Part? Genau, genau.
Genau. Genau. Ja, die Screenshots haben ja auch gewisser Art und Weise auf jeden Fall auch nochmal so einen Hip-Hop-Bezug durch Kurt Prödel an den Drums, der damals, glaube ich, auch Videos für Moneyboy gedreht hat.
Oder was? Wollte gerade sagen, also ja, ich weiß gar nicht, welches Moneyboy-Video, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall auch Juicy Gay und MC Smoke, obwohl MC Smoke auch, boah, man müsste das Kurt Prödel-Archiv eigentlich mal richtig aufarbeiten, für wen er alles irgendwie schon mal Videos mitgestaltet hat.
Das stimmt.
Auf jeden Fall hat er, glaube ich, das letzte Cover auf jeden Fall für die EP von MC Smoke und Juicy Gay entworfen. Auch gute Referenz. Echt?
Mhm. Das wusste ich gar nicht, dass er das gemacht hat. Auf jeden Fall das Screenshots, ich freue mich jetzt auch so ein bisschen darauf, dass jetzt neue Sachen kommen, weil der neue Song hat mir auch tatsächlich sehr, sehr zugesagt. Vor allem auch erst beim zweiten Mal hören und es wird immer besser, je öfter ich ihn höre. Weil am Anfang habe ich das Thema noch nicht so richtig gefühlt, weil die versuchen, ja, sind auch so, ich sag mal, alles typisch Twitter, so ein bisschen mit dem ironischen Layer, quasi in so eine, ja, wie kann man es denn nennen, Höhle der Löwen, Marketing, Boss, bla bla bla, Talk.
Auf jeden Fall.
Aber halt natürlich mit dem ironischen Layer drauf.
Ja, aber auch im Video einfach stark in so eine einfach so sehr motivierende und hell ausgeleuchtete und immer positiv gestimmte Büro-Mentality abgerutscht. So, ja. Es war sehr, sehr gut konzipiert auf jeden Fall.
Ja, Album heißt auch 2 Millionen Euro Umsatz mit einer einfachen Idee.
Ja, die wurde da quasi auch im Video gezeigt. Da zeigen sie im Endeffekt, wie die ganzen Figuren oder die Designelemente aufs Cover draufkommen.
Ja, ich freue mich,
wenn die Screenshots in die Charts kommen. Das ist ja das große erklärte Ziel auch für die Screenshots. Das Boxen-Game eigentlich extrem wichtig. Ich weiß gar nicht, was sie alles anbieten, aber wahrscheinlich können sie Deutschrap jetzt Konkurrenz machen, was im Boxen-Game gestartet wird.
Da wird auch schon
Weißwein mit drin. Das ist die große Frage.
Ich glaube, es ist kein Weißwein
mit drin. Ist es nicht, nee. Aber sie haben auch
nicht schon vorher gegen Dexter.
Ich bin auch Mitglied der wunderbaren Telegram-Gruppe der Screenshots. Da wird auch mit täglichen Motivations- oder fast täglichen Motivationssprachis nochmal darauf hingewiesen, dass man mehrfach den Song streamen soll und vielleicht auch einfach mal Spotify auflassen und einfach mal durchlaufen lassen, damit die Reichweite nochmal erhöht wird und die monatlichen Hörerzahlen hochgehen. Und ja, das ist, wir sind keine Fans, wir sind Konsumenten. Geil. Ja, genau, Träume. Der Song mit El Guni mache ich mal auf unsere wunderbare Playlist.
Ja. Yep. Bitte. Jetzt habt ihr mich ganz schön heiß drauf gemacht. Ich habe es nämlich noch
nicht. Warst du damals nicht auf dem Konzert mit?
Nee.
Ah, nee. Du hattest auch. Ah, verdammt, das war die Aktion, wo du eine Karte hattest, aber ich habe zu spät darauf hingewiesen, dass heute das Konzert ist und dann hast du es vergessen. Damn. Habe ich auch wieder Bock. Auf jeden Fall auch eine Band, die live richtig, richtig viel Spaß macht.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, Was haben wir denn noch für Themen? Ich weiß nicht. Ich glaube, Torben, du wolltest noch ein Quiz machen? Oder wollen wir das jetzt so aufspannen für später? Oder haben wir noch ein bisschen Musik, die ihr besprechen wollt?
Also, was ich tatsächlich noch mal kurz, muss ich aber nur einmal ganz kurz anreißen, das brennt mir schon so ein bisschen noch mal auf der Seele. Dieses Lord-Folter-Album, Alter. Alter,
ja, bitte. Danke, meine dass du das nochmal sagst.
Das ist, das hat Nachhaltigkeitswert. So, da habe ich mich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr reingehört und reingedacht und reingefühlt vor allem auch. Und da ist noch mal viel bei rumgekommen. Also genauso, wie du auch schon richtig meintest, David, der Peacemaker ist einfach ein heftiger Song, der irgendwie so auch aus diesem Album ja so ein bisschen wie rausfällt, weil er sich da in so eine ganz andere Perspektive auch noch mal reinrappt, aber eigentlich auch vollkommen ja übertreibt in so einer sehr Straßenbetonung und so einem härteren Ding. Und gleichzeitig fließt dieser Song dann aber so ein bisschen aus. Und dann ansonsten halt so viele spannende Worte, die er gewählt hat, einzelne Zeilen, an die man so viel irgendwie noch reinpacken kann, war ich sehr, sehr begeistert von. Und wenn wir Bock haben, einfach nochmal davon Sachen auf die Playlist auch zu packen.
Haben wir definitiv.
Bin ich ganz großer Fan von dem Song Kinderlied.
Okay, hätte ich jetzt nicht geahnt.
Ja, ist auch nicht unbedingt der Hit oder das Eingängigste, aber da finde ich, sind Zeilen drauf, uff. Die gehen irgendwie nochmal so ein bisschen tiefer. Ich habe mich jetzt auch gar nicht krass darauf vorbereitet, euch da nochmal bestimmte Zeilen nennen zu können. Aber ich weiß nicht genau, wenn das so ein Album ist, was jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen auftauchen wird und was ich immer mal wieder so ein bisschen hören werde, vielleicht werde ich das einfach in der folgenden Sendung nochmal machen und tatsächlich nochmal ein bisschen mehr davon auseinandernehmen. Ich bekomme so ein leichtes, ohne da jetzt zu viel in den Mund nehmen zu wollen, aber so ein leichtes Graugefühl halt einfach. So, dass es ein sehr persönliches, sehr schlüssiges Album ist, was auch so am Anfang einer Karriere so ein bisschen steht. Also ich, ja, hat mich nochmal nachhaltig beeindruckt einfach.
Es ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ging mir tatsächlich auch so. Ich habe es jetzt auch die letzten zwei Wochen auch echt nochmal oft gehört. Und ich hätte tatsächlich nicht Kinderlied drauf gemacht, aber ich habe jetzt Kinderlied drauf gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt inzwischen auch so viel Werbung dafür gemacht. Also ich glaube, jeder, der Bock hat, der kann sich da auch einfach mal komplett anhören, weil es als Gesamtkunstwerk erstmal geil ist.
Ja.
Ich habe tatsächlich eher den Opener drauf gemacht, 11 Semester.
Ja.
Einfach nur wegen Gerhard Richter.
Genau.
Und mir ist auch tatsächlich nochmal aufgefallen, es gibt ja den Song Schimmel der Herzen mit Audio 88, wo ich auch finde, ey, das ist einer der besten Audio 88 Parts in den letzten 3-4 Jahren auch einfach.
Ja, der Part ist unglaublich gut und ich finde, dieses Album von Lord Folter ist ja teilweise, es wiegt auch so schwer und wie du meinst, Torben, so, es gibt halt voll viel zu entdecken, dass dieses Audio 88 Feature, also man kann es auch schnell wegblenden, weil man halt wieder zu Lord Folter zurück will, finde ich, aber das ist halt wirklich ein krass witziger und guter Part so von Audio, komplett auf den Punkt, ohne viel Effekthascherei, das ist richtig stark.
Ja. Mir wurde von meinem guten Kumpel Justus Grüße, oder von unserem guten Kumpel Justus gesagt, er hatte den Eindruck, dass Audio 88 in dem Part ganz, ganz, ganz viele Anspielungen zu alten Audio 88 Sachen macht, die er selbst schon, also irgendwie, der hat da Referenzen zu Ein Herrengedeck, bitte, noch Ein Herrengedeck, bitte und so weiter gefunden. So gut bin ich in der Audio 88 Discography halt eben nicht drin, um das zu sehen, aber scheinbar ist das auch auf jeden Fall nochmal eine Ebene, die drin ist.
Okay, habe ich beim ersten Hören oder bei den bisherigen Hören auch noch nicht entdeckt, obwohl ich die alten Audio 88 und dessen Dinger schon auch oft gepumpt habe. Muss ich mir vielleicht nochmal anhören, finde ich einen guten Hinweis.
Ja. Und ich muss auch, wenn wir nochmal so einen kleinen Rückblick uns erlauben zu den letzten Sachen, die wir auf die Rap-Stammtisch-Playlist geworfen haben, finde ich auch wirklich diesen Megalo-Song mit Sugar MFK, den du drauf gemacht hast, der ist auch unfassbar. Also, ey, ich freue mich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon soweit ist oder ob das jetzt bald passiert, aber wann kommt das Megalo-Album? Ich habe richtig Bock, das zu hören, tatsächlich.
Nee, ich glaube,
das kommt Megalo-Album noch nie so krass.
Es kommt, glaube ich, erstmal keins, oder? Das Album war ja, glaube ich, für dieses Jahr geplant. Dann kam Covid und deswegen ist jetzt diese Hotbox-EP erstmal gekommen und das Album erstmal nach hinten geschoben.
Genau so ist es. Hat er auch ganz gut im All Good Podcast von Jan Wehn erklärt.
Shoutout.
Dass es da so zu den Verschiebungen und sowas kam. Ja, aber tatsächlich hat er auch selber nochmal betont, er hat wieder so ein bisschen Bock gehabt. Er wollte wieder mal ein bisschen was Leichteres machen. Ne? Vorher die Alben mit Endlich und Endlich, mit Regenmacher, aber auch das BSMG-Album, alle thematisch ja auch irgendwie so ein bisschen schwerer. Und ich finde, du hörst es richtig raus. Das ist ja eigentlich fast ein bisschen wie ein kleines Album, was er da jetzt mit diesem Hotbox-Ding rausgehauen hat. Dass er da wieder richtig Bock hatte. Und es bedeutet ja auch nicht, dass er dann nicht schwere Themen da auch anspricht und nicht ein paar ernste, gute, wichtige Gedanken damit einbaut. Aber einfach auch mal so ein bisschen runter zu flowen, einfach auch mal so ein paar Beats sich zu picken und die ein bisschen auch wieder so auseinanderzunehmen, fast schon auch so im alten Stil der Mixtapes damals. Das macht schon richtig Spaß, sich das anzuhören. Und genau deswegen ist auch das Punchline-Quiz diese Woche von Megalo.
Nice.
Komplett nice.
Ja, es ist bei ihm halt so, ich habe so den Eindruck, wie er den Song schreibt und wie er rappt, es fühlt sich so nach einer gewissen Leichtigkeit an und trotzdem so krass gut gerappt, wo ich den Eindruck habe, ey, das würden so viele so gerne einfach so gut können wie er, aber nur er kann es halt irgendwie so richtig gut. Punchline-Quiz Megalo.
Ja, habt ihr direkt Bock?
Ja, auf jeden Fall. Not.
Dann legen wir doch mal los.
Ich erwarte von mir Vorbericht. Ich erwarte von mir keine Höchstleistung, glaube ich.
Ich habe auch tatsächlich ein bisschen kompliziertere Sachen rausgesucht. Von daher,
Ich hätte nur von Live-MCs was gewusst, vielleicht.
Ah ja. ich habe tatsächlich eben gerade, weil ich mir den Podcast auch nochmal reingezogen hatte, habe ich nochmal so ein bisschen durchgeguckt. Wie hat er sich eigentlich so entwickelt? Was gibt's da alles so für Releases, die überhaupt auf Spotify sind? Und es fängt auf Spotify an, nämlich mit einer EP 2010, die er damals rausgehauen hat, weil eigentlich alles nicht mehr so richtig lief. Er nicht mehr so wirklich Bock hatte auf dieses Musikbusiness, sein eigenes Label war so ein bisschen gescheitert und er wollte so ein bisschen auch seinen Frust verpacken. Und deswegen hat er 2010 die Monster-EP rausgehauen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das Ding rauskam und ich glaube, es waren 5 oder 6 Songs und ich habe davon einiges sehr hart wieder gefeiert und war unglaublich froh, dass von Megalo sowas kommt, denn genauso wie du sagst, er geht da teilweise so nice rüber. Also es gibt wenige Rapper in Deutschland, die so schön, finde ich, den Flow variieren, die trotzdem immer noch anspruchsvoll diese Reimketten reinballern. Ich weiß, ich bin schon wieder dieser Technikfanatiker, aber das macht es für mich eben auch aus, ob ein Text und ein Rap einfach schön fließt und sich gut anfühlt für mich. Genau, und deswegen habe ich da so ein bisschen was rausgesucht. Gleichzeitig möchte ich aber auch noch mal ein bisschen drauf verweisen und betonen, auch der junge Mann, der ja in den letzten Jahren zum Beispiel eben mit dem BSMG-Album ein sehr politisches Album, ein sehr...
Okay, ich weiß, worauf es hinausgeht.
Ja, so ein...
Seit wann macht Megalo Musik? Ich hab den, glaube ich, damals, kurz zu mir, ich war damals irgendwie noch riesiger Sammy-Fan und da gab es irgendwie mal so ein Remix-Album, wo irgendwie von DJ Mixwell so ein Album gemacht wurde, wo nur Feature-Parts von Sammy irgendwie gemixt wurden. Und da habe ich zum ersten Mal irgendwie Megalo gesehen und das Ding kam jetzt irgendwie so 2006 raus oder so oder irgendwie so super früh. Und da habe ich zum ersten Mal was von Megalo gehört. Das heißt, der macht ja auch einfach schon super, super lang Musik. Ich weiß aber nicht genau, wie lang. Das wollte ich dich jetzt noch fragen, ob du das weißt.
Oh, ganz genau. Er hat es, glaube ich, auch in dem Podcast gesagt. Ich habe es mir jetzt nicht genau gemerkt. Aber Mitte der 2000er Jahre hat er auf jeden Fall auch schon die ersten Sachen rausgebracht, meine ich. Ich weiß, dass es halt damals dann viele Projekte mit KD Supir zum Beispiel gab. Großartiger Produzent auch aus Berlin. Sohn von Daniel Barenboim, finde ich mal wieder witzig, den Side-Fact.
Ja.
Er hat dann...
Ich muss aber nochmal sagen, wer Daniel Barenboim ist. Ich glaube, das wissen viele eher nicht.
Meinst du?
Weißt du es, David, zum Beispiel?
Nee.
Okay, Daniel Barenboim ist ein unfassbarer Dirigent, der in der Berliner Philharmonie, glaube ich, ganz, ganz viel tätig ist und der international unglaublich bekannt und anerkannt ist.
Ja.
Genau, und Katie Sapir ist sein Sohn und macht seine eigene Musik.
Okay, nice. Danke für die Info. Schlechtes Allgemeinwissen.
Ach naja, muss man.
Ich glaube, ich hatte die Frage sogar schon mal beim Jam-Quiz gestellt.
Mhm. Ja, stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. Ich weiß, er hat damals dann auf jeden Fall auch noch sehr viele eigene, ja, fast schon so Business-Moves gemacht. Er hat mit einem Partner zusammen ein eigenes Label gegründet, Level 8 hieß das, weiß ich noch. Hat das da relativ groß aufgezogen, aber ja, ist so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen, glaube ich, dann zurückgekommen. Einfach auch in der Zeit, wo sich Musik ohne ein großes Major-Label vielleicht noch nicht so sehr gelohnt und noch nicht so sehr funktioniert hat. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass er auch damals schon immer mal wieder halt Aussagen mit drin hatte, die würde er heute so halt auf jeden Fall nicht mehr bringen. Sei es jetzt in Richtung Sexismus, aber vor allem sei es auch in Richtung Homophobie. Was er selber auch sagt, was einfach eine spannender oder ein wichtiger Prozess auch für ihn ist, der auch immer noch nicht vorbei ist, wo er heute auch immer noch merkt, dass es in seinem Umfeld immer noch so Situationen gibt, wo dann ja fast schon so ein No-Homo auch dann kommen will, was du dann so als so ein Kommentar, um irgendwie deine eigene Aussage zu relativieren, da reinstecken willst. Ja, deswegen, ich habe so ein bisschen alte Sachen mal rausgesucht. Deswegen
erst. Das ist ein langer Disclaimer dafür, dass es eventuell eine homophobe Line kommt.
Vielleicht aber auch was anderes. Wir schauen einfach mal. Erste Line von der Monster EP damals, vom Song Nicht Gesund. Heute ein bisschen anders. Und zwar werde ich euch nicht die Setup-Line sagen, ihr müsst dann die Punchline raten, sondern ich sage euch die Punchline und habe drei verschiedene Setup-Lines.
Oh, nice.
Ja. Die Punchline lautet: Liegt wohl an den guten Genen, Thilo Sarrazin? Welche Setup-Line ist die richtige dazu? A. Frauen wollen sich an mir reiben wie so ein Aladdin. Liegt wohl an den guten Genen, Thilo Sarrazin? Oder Frauen wollen jetzt auf die Seiten von meinem Magazin. Liegt wohl an den guten Genen, Thilo Sarrazin? Oder Frauen wollen was in die Scheide wie so ein Paladin. Liegt wohl an den guten Genen, Thilo Sarrazin?
Oh. Damn. Ja, ich glaube, die zweite ist es halt safe nicht, weil das macht ja nicht so auch richtig Sinn. Die erste und dritte sind ja quasi inhaltlich das Gleiche, nur noch mal in einer härteren Wortwahl. Und weil du diesen Disclaimer gemacht hast, nehme ich die dritte.
Ja, clever gemacht. Ich nehme die erste trotzdem.
Mhm. Damit hat David recht.
Okay.
Das Reiben wie so ein Aladdin liegt wohl an den guten Genen, Thilo Sarrazin. Aber ihr seht auch damals schon immer mal wieder, wenn es nur so eine kleine Anspielung irgendwie ist, hat er auch was in die Richtung Rassismus drauf auf dem Schirm gehabt und das irgendwie auch so mit in seine Texte eingebaut. Wir machen einen kleinen Sprung und springen zum Album Regenmacher, was dann, glaube ich, 2016 erst rausgekommen ist. Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, ein Punchline-Quiz mit Megalo zu machen, denn selten hat er wirklich zwei Zeilen, Setup-Line, Punchline, die in sich so schlüssig sind und so punchen, sondern ganz oft ist es, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, so ein Fließen über mehrere Zeilen, ein Aneinanderreihen von vielen Aussagen, die cool zusammenpassen, aber auch eben mit komplexen Reimen noch. Und die Setup-Line für die nächsten Punchlines hat eben auch ein bisschen was eher mit der Technik und mit dem Flow zu tun. Er sagt auf dem Song Zeb Brannigan nämlich: Mein Flow bringt Rentner zur Bank und Gangster zum Tanzen. Folgt darauf: Der Beat bringt eure verdammten Grenzen zum Wanken. Oder Mein Flow bringt Rentner zur Bank und Gangster zum Tanzen. Der Beat lässt bierige Rapperhände verkrampfen. Oder Mein Flow bringt Rentner zur Bank und Gangster zum Tanzen. Der Beat macht einen normalen Mensch zum Schimpansen.
Ich glaube, es ist die letzte Line.
Ich finde die zweite auf jeden Fall am schönsten. Ich traue die dir auch zu, dass du die geschrieben hast. Ich nehme sie aber trotzdem.
Niemand will, der Beat bringt eure verdammten Grenzen zum Wanken. Nein?
Okay, dann nehme ich die und halt den Punkt vielleicht. Nein, ich bleibe bei der zweiten.
Wieder hat David recht. Das ist tatsächlich, der Beat macht einen normalen Mensch zum Schimpansen.
Ja, bei Regenmacher bin ich ganz gut drin.
Ja. Ich finde auch, was kurz nämlich danach kommt von seinem Flow und was er da auspackt, ist halt auch wirklich eine der geilsten Sachen auf dem ganzen Album, wie er da runterfließt und nochmal Dinger so aneinander packt und aneinander bastelt. Also eben auch gerne mal Texte, die inhaltlich gar nicht so eine krasse Aussage haben müssen, die mir aber einfach super viel Spaß machen, so zuzuhören. Und für die letzte Punchline springen wir quasi ins aktuelle Jahr. Und ich habe was rausgesucht von diesem Hotbox-Album, EP, wie auch immer man es nennen will. Um auch nochmal zu zeigen, er reflektiert das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Setup-Line lautet: Wir lernen Frauen für Probleme halten. A. Keine Liebe, jagen und Trophäen behalten. B. Niemals wieder unterkriegen lassen, gegenhalten. Oder C. Zur Not auch mit Machete den Schädel spalten.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass ich es weiß, weil ich es heute gehört habe.
Also soll ich dann zuerst raten? Weil ich weiß es nicht, wahrscheinlich.
Ja,
mach doch. Ich gehe nochmal auf die dritte Line, auch wenn die ziemlich gewalttätig ist.
Ja, die ist meiner Meinung nach richtig. Die erste hätte ich schon ausgeschlossen, weil ich nicht glaube, dass Megalo einfach irgendwie mehr oder weniger keine Liebe sagt und quasi so Prinz Pi zitiert. Das ist ihm, glaube ich, auch zu viel dann.
Okay.
Ich muss halt bei Machete spalten. Ich habe mir die nicht gemerkt, weil ich immer an Manuel denke, der mit seiner Machete noch nach Berlin rennt, um Bushido den Kopf zu spalten. Wann passiert das eigentlich?
Ja, genau daran musste ich tatsächlich auch denken.
Ja.
Ich habe es mir für dieses Quiz ein bisschen leicht gemacht und euch ein bisschen an der Nase herumgeführt, könnte man fast sagen.
Was?
Um auch einfach nochmal genau zu betonen, wie er irgendwie immer wieder diese Sachen so assoziativ aneinander setzen kann, wie er immer wieder dann auch das so passt. Die Zeilen sind alle richtig. Die kommen genauso in der Reihenfolge nacheinander. Wir lernen Frauen für Probleme halten. Keine Liebe jagen und Trophäen behalten. Okay. Niemals wieder unterkriegen lassen, gegenhalten. Zur Not auch mit Machete den Schädel spalten.
Okay, nice.
Stark.
Ist vom
Kompletter Song. Prank.
Ja, kleiner Prank hier am Rande. Ist der Song mit Gringo zusammen.
Was ist das? Was ist ein Song mit Gringo zusammen?
Ja, klar. Der ist Feature auf der EP.
Hä? Ich hätte schwören können, dass es der Song mit Jaguar MMFK ist.
Nee, das ist hoch. Das ist der Song mit Gringo, der heißt Für uns.
Okay, du wirst es wissen. Krass.
So ist es.
Ja, aber auf jeden Fall, Shoutout nochmal an Megalo Lines. Heute ist der so der selbstreferenzielle Twitter-Grind von mir, aber auch dieses Jahr gepostet. Die Line ist atemberaubend, er ist atemberaubend, wie die schwerste Plage SARS, ist halt auch vom 2016er Regenmacher-Album, wo er quasi auf die SARS-Pandemie anspielt und ja, keine Ahnung, hat in diesem Jahr dann nochmal an tatsächlich bedrückendem Kontext gewonnen. Aber auch damals schon Vergleiche. Ziemlich nice auf jeden Fall bei Megalo.
Tatsächlich habe ich genau in den Song dann letztens auch nochmal reingehört, auf der Suche so ein bisschen nach möglichen Punchline-Quiz-Sachen. Das ist dieser...
Das ist dieser assoziative Song, genau. Fast ein Doppeltrack.
Er ist Voodoo-Interlude.
Ja, genau. Er ist sogar ein Interlude.
Fassbar auch wieder, finde ich, was er da so aneinander bastelt. Das ist auch wieder eine riesige Reimkette, die natürlich dazu führt, dass manche Dinge sehr kryptisch, sehr verworren auch scheinen mögen. Aber er packt trotzdem da so viel rein, was ich dann irgendwie immer wieder ja, entdecken lässt, auch so, wenn man genauer hinhört.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Nice, aber ich sehe, David, du bist gut im Stoff.
Ja, oder? Megalo sitzt auf jeden Fall bei mir, gut gepumpt.
Vollkommen zurecht.
Ja, denke auch. Apropos vollkommen zurecht und gut gepumpt, ich hätte safe auch noch eine neue Albumempfehlung oder eine EP-Empfehlung, weil ich glaube, wir haben noch gar nicht so viel über neue Musik außerhalb des Shooters und Haiti gequatscht. Ich will euch auf jeden Fall die EP Fenster zum Mond von Peer Pressure oder Peer Pressure ans Herz legen. Hab auch wieder, wie bei Lord Folter, halt Review für die Juice geschrieben. Es ist schon eine richtig starke EP. Hat für mich auch ganz viele von so düsteren Momenten, wo der Protagonist der EP im Endeffekt Zeit mit sich selber und seinen Gedanken verbringt. Vieles davon hat mich auch an Lord Folter erinnert, aber halt in einer viel roheren und gekürzteren Fassung. Jetzt nicht so auf einem epischen Album ausgebreitet, sondern halt so in Tracks, die gerade mal 2 Minuten lang sind und das alles nur so anteasen und anreißen, aber es ist halt so halt 12 Minuten oder 13 Minuten richtig wilder Ride irgendwie durch so das nächtliche Hamburg und die Zustände, in denen Peer Pressure da zwischendurch ist. Würde auf jeden Fall empfehlen, sich reinzuhören.
Oh, soll ich den Titeltrack drauf machen auf die Playlist?
Ja, kannst du machen. Der ist top.
Ja, ich hätte auch noch Empfehlungen, aber nicht so galant formuliert, wie es bei dir der Fall ist, aber juckt. Ich finde tatsächlich den neuen Kusugaki-Track super. Das ist so ein bisschen nochmal eine ganz andere Art und Weise, den Song hier, also Kusugaki, ja, mehr oder weniger Produzent, instrumentale Tracks. Damals mit der, ja, wie hieß das Album? Ich glaube, Kusugaki selbst. Eher noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, auf die Fresse Beats und inzwischen dann irgendwie so ein bisschen in die elektronische Richtung gegangen. Und jetzt nochmal so ein bisschen, nochmal ein bisschen ruhiger geworden, aber auch sehr atmosphärisch und auf jeden Fall hörenswert von dem Guten.
Ja, sehr nice. Und der Song hieß,
Burner Phone.
Ja, genau, sag erstmal an. Welchen Track ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, kam auch als Videosingle raus, stammt von Dizzy und heißt September, hat mich krass abgeholt. Also Dizzy hat ja schon, ich glaube, Ende letzten Jahres oder so Bugtape Side A rausgebracht, das voll das experimentelle Hip-Hop-Release war mit viel elektronischen Anleihen, viel Distortion in der Voice, bisschen Gesang ausprobiert, weirde Rhythmik ausprobiert. Und jetzt kommt halt irgendwann Bugtape Side B, was, glaube ich, auch nochmal ganz experimentell wird, aber halt mit nochmal anderen Stilen auf der A als auf der A-Seite. Und September ist halt so die erste Single daraus. Das Video dazu ist super clever gemacht, auch ziemlich atmosphärisch. Und ja, Dizzy probiert auch in der Stimme, glaube ich, so 3 verschiedene Stile direkt aus. Am Ende gleitet der Hip-Hop-Song eigentlich zu einem entspannten oder halbwegs angestrengten House-Beat einfach über und gleitet dann daraus. Richtig krasser Track.
Okay, wow.
Also ich war auch voll überrascht, weil ich Dizzy davor nicht so richtig auf dem Schirm hatte, aber
ja, ich wollte gerade fragen, Fall,
nicht so als woher Fanboy, man ihn
auch kennt, weil der Name so halb...
Ja, Dizzy ist halt bei Corn Dog, ich glaube, das ist nochmal so ein Sub-Label von Universal oder sowas, aber da sind eigentlich ganz stabile Leute. Ja, dieses Bugtape IA habe ich halt mitgekriegt, weil ich dann noch bei der Juice gearbeitet habe und da war auch Title drauf, dadurch, ja.
Okay.
Hatte ich das irgendwie auf dem Schirm. Aber sollte man sich auf jeden Fall auch, ich habe mich jetzt nochmal so ein bisschen rückwirkend durch die Diskografie gehört, sind auch manchmal Momente dabei, wo ich ein bisschen so cringe empfinde, weil es auch manchmal einfach so, er geht halt auch in Richtung Pop, wie man das beim Experimentieren halt so macht und manchmal wird es mal zu viel, aber es war auch richtig viel Starkes dabei, wo ich dachte, hat er sich auf jeden Fall was getraut, das zu machen, könnte krasses Album werden, was dann vielleicht demnächst von ihm kommt.
Mhm. Aber erinnere ich das richtig, dass denn auch teilweise recht schwere Themen hatte, auch so den depressiven Touch auf jeden Fall da so mit am Start hatte?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Krass, aber guck mal, wenn du jetzt auch mit Lord Folter das nochmal beschreibst, auch mit diesem Peer oder Peer Pressure, wenn es auch so ähnlich ist. Wenn jetzt mehr so eine Musik kommt, ich kann mir gut vorstellen, das ist so ein bisschen die zweite Corona-Welle. Weißt du? Das ist so die Auswirkungen jetzt von
Leitartikel. Schreib Leitartikel in der Juice. Die zweite Corona-Welle kommt musikalisch.
Ja, weißt du, ein halbes Jahr Lockdown, was macht das? Da, was kommen da dann was für Alben und EPs bei raus?
Ja. Ja, aber du, ey, deine Umgebung, dein Umfeld, das prägt dich und das verarbeitest du halt so. Oder gute Künstler verarbeiten es so, nicht die Klickkäufer und die das Geld abgreifen wollen, um den Bogen nochmal zum Anfang der Sendung zu spannen.
Ja, finde es safe, interessante These. Also um da wirklich zu sagen, ja, das macht schon Sinn, sollten wir vielleicht noch ein bisschen warten, was noch an neuer Mucke rauskommt und nicht alles von dem, was jetzt rauskommt, muss auch wirklich in den letzten 6 Monaten geschrieben worden sein. Aber es wäre super interessant, halt vielleicht auch mal, wenn das irgendwann vielleicht wirklich mal vorbei ist und man Corona größtenteils in einem Rückblick betrachten kann, was wir eigentlich noch gar nicht können, mal mit Künstlern einfach so flächendeckend darüber zu reden, wie sie denn in der Zeit geschrieben haben und ob die das mit Leuten verbracht haben oder allein und was dabei so rumgekommen ist, wäre safe interessant.
Ja, sehe ich auch. Naja, jetzt haben wir dann erstmal so ein bisschen den, ja, sagen wir diesen, ich sag mal, reflektierteren Teil auf der Playlist. Ich würde noch mal was draufbrettern, dass das für mich in der ersten Ebene nicht habe, weil ich da textlich gar nicht so sehr drauf achte, weil es englischsprachig ist. Von dir auch empfohlen erstmal an mich, David, ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe es erst jetzt so richtig geahnt, denn Heady One, AG Tracy und Stormzy haben zusammen einen Song gemacht und der heißt Ain't It Different, ist, boah, ich sag mal so ein, ist es noch Grime? Würdest du es noch als Grime bezeichnen, David, oder ist es schon?
Ach, keine Ahnung, ich pack da kein Label drauf, kein Bock mich da zu verrennen.
Sehe ich, ist auf jeden Fall ein Riesenhit, weil unter anderem ein absoluter Hit-Song gesampelt wurde, und zwar von Crazy Town, der Song Butterfly.
Und Sugar, Baby.
Ich kann mir halt auch fast schon gar nicht vorstellen, ich denke mir halt auch so, wieso kam jetzt auch erst ein Künstler darauf, einfach den nochmal zu samplen, Alter, was für ein geiler Song war's bitte, Alter, Crazy Town, Butterfly, absolute Legendenband. Gefühlt für mich, ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, das ist so die einzige One-Hit-Wonder-Band, die so einen richtig geilen Song gemacht haben, den man wirklich auch ohne Trash-Faktor gut genießen kann.
Ja.
Ich kenne sonst keine. Auf jeden Fall das nochmal so als Crime-Banger, auf jeden Fall absolut Genuss, den zu hören. Ja. Deswegen auf der Rap-Challenge-Playlist.
Trash-Faktor kommt aber beim Originalsong auf jeden Fall durch das Video. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert.
Das habe ich nicht auf dem Schirm.
Ich habe da noch so einzelne Bilder im Kopf, ich werde das nachher nochmal nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, da kommt der Trash-Faktor dann auf jeden Fall bei dem Song rein.
Hast du noch irgendwelche Bilder im Kopf, die dir da gerade rumschwören? Mach mal gefährliches Halbwissen.
Also so super schlechtes CGI, weißt du, irgendwelche ganz schlecht hier dargestellten Schmetterlingsschwärme, die dann halt um die Jungs so rumfliegen und dann irgendwelche komischen... auf irgendwelchen komischen Mädels dann landen. Also ich weiß es nicht mehr genau, aber es sind...
Wo du sagst, so irgendwo ist da irgendwo auch was bei mir, dass da klingelt. Ja, aber ey, juckt das noch irgendjemand, dass das Video scheiße war? Nein. Also ich sag mal, auch Bands, die jetzt nicht diesen One-Hit-Wonder-Faktor hatten zu der Zeit irgendwie sicherlich Scheiß-Videos reihenweise. Ja, also
wahrscheinlich schon.
Daran sollte man den Künstler zu der Zeit auf jeden Fall nicht besonders hoch messen, meiner Meinung nach.
Selbstverständlich.
Ja.
Und wenn du heutzutage einen Grime-Banger draus machen kannst, was willst du mehr?
Ja, da ist quasi das kulturelle Erbe der Band schon gesichert. Absolut geil. Ja, was haben wir noch? Ey, Twitter-User der Ausgabe. Habe ich tatsächlich diesmal einen Vorschlag. Ja, und zwar finde ich seit kürzerer Zeit, dass der als Berkan-Künstler bekannte Twitter-User @deinberkan einfach auch zurzeit gut abliefert. Eigentlich jetzt auch kein Power-Performer, auch in Anführungszeichen nur 5.500 Follower. Aber da kommen letzten Tagen immer so 2, 3 Dinge raus, die ich da noch schon fühle. Zuletzt fand ich zum Beispiel jetzt einfach so als Joke ganz nice, mein persischer Reiskocher hat mich arrogant gemacht. Irgendwie, ich weiß nicht, ich muss zumindest schmunzeln. Aber auch natürlich immer so ein bisschen politische Themen natürlich auch ein bisschen drin, aber eher weniger, aber auch, und das finde ich ja auch eigentlich mal wichtig, ja, deswegen für mich Twitter-User der Ausgabe @deinberkan und Berkan so geschrieben wie der Künstlername, also ohne Vokale.
Nice. Ja, und der sowieso ja bester Mensch, den man eigentlich unterstützen kann, unglaublich sympathisch, großartiger Musiker, wie ich finde. Wann kommt da eigentlich mal wieder neue Musik von dem jungen Mann? Das würde mich interessieren.
Ich weiß nicht.
Hat er nicht auf Twitter geschrieben?
Das hat er nicht auf Twitter geschrieben, aber ich bin ja bei Berkan so ein, doch auch irgendwie schon so ein, ja, mal ein Bewunderer seiner Stimme und dem, was er macht. Aber so richtig krank abgeholt hat mich eben nur Bordeaux oder Bordeaux 2 AKU, der auf dem Dead Rabbit Album drauf war. Und ja, die anderen Sachen irgendwie schon auch gut, aber nicht, haben mich nicht so richtig abgeholt. Naja. Wäre aber ein Fan davon, dass wir jetzt auch einfach, weil wir schon 18.000 Sachen heute auf die Playlist gehofft, dass wir jetzt einfach Bordeaux einfach auch nochmal auf die Playlist machen. Weil es einfach auch ein Hit ist.
Für den Throwback-Faktor. Für den Throwback-Faktor, weil der Song ist doch auch schon ein paar Jahre alt jetzt, oder?
Ja, ja. Aber.
Naja, finde
ja,
nicht.
Ja, true. Ich weiß nicht, ich muss mal kurz gucken, wann der rauskam. Ups. Nicht
anmachen. 2-3 Jahre locker.
Ich glaube sogar noch, also ich würde sogar schon 2016 oder so locker sagen.
Ich kann sehr die Colors-Version empfehlen, wo er den Song live performt, natürlich vor einer Bordeaux-roten Wand und zum Schluss halt noch das Saxophon-Solo hinlegt. Viel schöner eigentlich noch als die aufgenommene Version. Also die Studio-Version.
Ich gucke gerade nach, wann der Song rauskommt, weil es mich jetzt auch interessiert. 2017 ist es gewesen. Immerhin nur 3 Jahre alte Songs. Aber ey, früher haben wir bei der Playlist auch, ich habe öfter mal so Throwback-Sachen einfach mal so reingeworfen, weil ich die in der Woche halt irgendwie krass gefühlt habe.
Ja, ey, so. Finde das auch nicht schlecht. Ich meine, ich finde es natürlich auch komplett nice, wenn wir einfach so viele neue Mucke haben, die uns gefällt, dass die das schon gut füllt. Aber ja, warum nicht auch ältere Sachen?
Ja. Ey, apropos Mucke, ich hatte doch den, ihr habt doch da euch im Vorfeld super oft zu dem Weekend-Album geäußert, das jetzt ja auch, ich glaube, vorletzte Woche rausgekommen ist. Wie fandet ihr es denn jetzt im Endeffekt?
Ach ja, stimmt, da konnten wir, glaube ich, noch gar nicht drüber reden, weil es bei der letzten Aufnahme, da war es dann halt noch nicht draußen, sondern quasi kam dann in 4 Tagen wahrscheinlich.
Ja.
Ja, hau du doch zuerst raus, Torben.
Ja, schon. Hat mir gut gefallen, aber irgendwie, vielleicht war es auch nicht die richtige Zeit gerade dafür und das wird erst noch ein bisschen später kommen, habe ich es nicht so oft gehört. Es ist erstmal so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich mochte den Song mit Fatoni noch ganz gerne, der war auch ganz cool. Ja, aber ansonsten, ich weiß auch nicht, warum es dann nicht auch so ein bisschen die Erwartungen, die ich ja schon so ein bisschen daran hatte, erfüllen konnte. Vielleicht braucht es noch ein bisschen mehr Zeit.
Ja. Ich habe es tatsächlich nur einmal gehört. Ich habe mich auch nicht so mega krass drauf gefreut. Fand es aber auf jeden Fall durchaus positiv. Also es ist irgendwie nichts, wo ich jetzt dachte, oh, das ist wieder anstrengend. Und fand auch eigentlich sogar irgendwie so vom beim ersten Mal hören Faktor fand ich eigentlich den Song mit Pimpf eigentlich super eingängig, diesen Geh-Weg-Song, wo ich auch den Pimpf-Part eigentlich ziemlich stark fand.
Ich finde, die Kombination von beiden funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Die sind da irgendwie auf einer guten Wellenlänge zusammen. Ja. Stimmt, der war ganz cool.
Du kannst safe mehr dazu sagen, David, weil ich glaube, du hast auch eine Review geschrieben für die Juice, kann das sein?
Nee, ich habe ihn aber interviewt. Mit ihm telefoniert, dadurch, also ich habe mir das Album dann auch schon davor ein paar Mal intensiver angehört, wenn es jetzt zur Vorbereitung so macht. Ja, ich fand es halt auch, ich glaube, ich habe ja im Podcast auch schon gesagt, dass ich ihn sonst eigentlich so gut wie nie gehört habe und ich fand es halt dafür viel weniger schlecht, als ich gedacht hatte. Ich fand es in Ansätzen halt, ja, ich habe halt wirklich eigentlich gar nichts erwartet und dafür waren gute Ansätze dabei. Ich fand es halt zum Beispiel musikalisch, ist halt ganz, ganz wenig hängen geblieben bei mir. Das blieb mir halt viel zu oberflächlich. Das war halt nicht schlecht oder so, aber es war halt auch nicht, dass dem ganzen Album noch so was Richtiges mitgegeben hätte. Das dann, keine Ahnung, das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Daher wird es, glaube ich, keins, was bei mir jetzt so auf Repeat läuft. Dafür muss man aber auch sagen, das Weeknd, wir haben halt telefoniert, er war halt ein super angenehmer Gesprächspartner, so sehr sympathisch auch einfach. Dafür auch einfach mal Shoutout an Rapper, die sich nicht wie Arschlöcher verhalten und die halt auch, es ist ja auch genug Sinn in der Mucke drin, so er hat ja auch voll die cleveren Dinge zu sagen und ja. Ich finde, das ist halt auch schon was wert. So, keine Ahnung, ich muss mit den Leuten im Interview nicht abkumpeln oder so, aber ist halt trotzdem nice, wenn man auch Bock auf Gespräche hat, so das war bei ihm halt safe der Fall. Das war sehr cool.
Ja. True. Ich mache dann jetzt einfach mal den, weil sonst keiner von euch einen anderen Song nochmal genannt hat, den Song zusammen mit Pimpf auf die ja. Playlist. Geh weg heißt der. Okay. Ich sag mal, musikalisch habe ich jetzt nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Oder andere Themen.
Ach nö, nichts, was mich riesig groß beschäftigt.
Doch, eine Sache noch. Tatsächlich. Shoutout an Miriam Dawood-Wandi, jetzt Journalistin des Jahres. Ja. Auf jeden Fall nochmal verdient ihr Hack abgeholt, sage ich mal. Wenn man das noch so sagt, keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall gefreut für sie. Sie schreibt ja auch immer nice Texte.
Ja, sehr verdient.
Dann packen wir's. Oder? Das war der Rap-Stammtisch. Folge 18. Folgt uns gerne bei Spotify, Instagram, Facebook, bla bla bla. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao.
So sieht's aus.
So, seid ihr mit der Abmoderation diesmal mehr zufrieden?
Ja, kurz und knackig auf entspannt.
Ja.